Audio Now.
Woran glaubst du? Sonntagsfrühstück mit Humberg und Prantl.
Gerhard Schröder hat einmal gesagt, Sigmar Gabriel sei der vielleicht begabteste Politiker der SPD. Woran denkst du, Heribert, wenn du an Sigmar Gabriel denkst?
Ich denke an eine politische Urgewalt. Hochintelligent, eselstur, schlagfertig, manchmal auch verschlagen, mit taktischer Raffinesse. Und er ist jemand, der ganz früh in die Politik ging, immer früh dran war. Mit 17 ist er in die SPD eingetreten, mit 31 saß er im Landtag, mit 40 war er Ministerpräsident von Niedersachsen, mit 50 wurde er SPD-Vorsitzender. Er war auch noch in jüngerem Alter Vizekanzler, Außenminister. Und er ist auch ganz früh verglichen mit anderen wieder aus der Politik herausgegangen, mit 60. Jetzt ist er kein Politiker mehr. Er sitzt nicht mehr im Bundestag. Er ist Unternehmensberater und Aufsichtsratsmitglied.
Dabei war er mal Lehrer. Warum er heute lieber in Aufsichtsräten als in Klassenzimmern sitzt, was er in der Politik für seine heutige Tätigkeit gelernt hat und woran er sonst noch glaubt, darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herr Gabriel, wir haben ja lecker Serrano, Leberkäse, Leberwurst, alles so wunderbar von Heribert hergerichtet. Sie wollen wirklich nur schwarzen Kaffee? Mögen Sie keine Wurst zum Frühstück?
Nee, wir sind ja ein Haushalt, der es morgens eilig hat. Ein Kind in den Kindergarten, andere Kind in die Schule, Frau zur Arbeit. Und bei mir ist ein bisschen davon abhängig, ob ich los muss oder nicht. Und dann wird relativ schnell gefrühstückt. Und das heißt irgendwie Toast oder Brot oder auch gar nichts?
Ich dachte mir, der Sigmar Gabriel war jedenfalls als Wirtschaftsminister ein scharfer Kritiker der Fleischindustrie und der Wohn- und Arbeitsbedingungen, die dort herrschen. 2015 haben sie mal von der Schande für Deutschland gesprochen, als viele andere die Schande noch gar nicht gesehen haben. Aber dann haben sie, zu meiner Überraschung, nach dem Satz, bis vor ein paar Monaten, bis zu ihrer Erkrankung, den Fleischriesen Tönnies beraten.
Wie warum auch das? Nicht?
Ja, frag mal.
Tönnies ist der, der damals, das haben ja viele vergessen, weil sie sich damals für das Thema nicht interessiert haben. Tönnies war der, der mit dem am einfachsten zu vereinbaren war. Ein Branchenmindestlohn, die Erhöhung der Anteil der Festangestellten, die Reduktion der Werksverträge, Investitionen in die Wohngebäude und vor allen Dingen eins, die Umstellung der Werksverträge aus rumänischem und bulgarischem Recht auf deutsches Recht.
Also Tönnies ist völlig in Ordnung?
Nein, Tönnies ist erstmal ein Unternehmen, das jedenfalls damals mit dem, was unter den damaligen Bedingungen mit CDU und SPD möglich war, am progressivsten die Dinge umgesetzt hat. Der hat die Arbeitsbedingungen verbessert, hat in Löhne investiert, dass es besser wäre, wir hätten gar keine Werksverträge. Ist unbestritten, das haben wir damals auch versucht, ist abgelehnt worden.
Wozu haben Sie ihn denn beraten? Versuchen Sie da den sozialen Tönnies noch etwas sozialer zu machen?
Nein, es ging um was ganz anderes. Es ging darum, dass er, das merkt man ja auch jetzt, er und die Landwirtschaft erhebliche Probleme befürchten durch die afrikanische Schweinepest und bei dem Export von Schweinefleisch nach China.
Jetzt ist er gar kein Export momentan möglich nach China. Aber ich frage mich jetzt zwei Sachen. Zum einen habe ich das Bild vor Augen, wie der katholische Geistliche Kösten, glaube ich, heißt er. Für mich war das ein Exempel für die schönste Anti-Corona-Demonstration. Der steht als katholischer Pfarrer mit seinen Plakaten da und protestiert gegen die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie.
Hat dafür einen aber auf den Deckel gekriegt, oder?
Hat dafür von seiner Hierarchie einen auf den Deckel gekriegt. Wenn ich Sie höre, wie eigentlich gar keinen Protest veranlasst, sondern man müsste dem Tönnies das Bundesverdienstkreuz geben.
Naja, so seid ihr Journalisten. Erstens gehen Sie den Fall mal nach und fragen Sie mal den Geistlichen, ob er eigentlich Wohnungen von Tönnies besucht hat.
Hat er gesagt, ja.
Und ich war in vielen dieser Wohnungen. Ja. Warum wohnen die in solchen Gruppen mit 4, 6, 8 Leuten? Weil sie natürlich das Geld für Miete hier sparen wollen, um es
nach Hause zu bringen, klar.
Und natürlich auch gar nicht die Absicht haben, hier zu bleiben. Ich finde, was man nicht machen darf, ist zu rechtfertigen, dass wir Werkverträge haben. Ich halte die für Spezialaufträge in der Industrie für vernünftig. Ansonsten ist es einfach eine Form der Umgehung des deutschen Arbeitsrechts. Das ist falsch. Und zweitens, dass es keine Tarifverträge gibt.
Sie waren ja insgesamt 40 Jahre in der Politik. Haben Echt Sie jetzt so lang? Schon Entzugserscheinung? 45, noch länger.
Als 15-Jähriger, glaube ich.
Wahnsinn. Also nach 45 Jahren in der Politik, haben Sie schon Entzugserscheinungen?
Nee, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nochmal zwei kleine Kinder habe und dann einfach nach einer Weile hat man sich dann irgendwie abreagiert. Am Anfang ist man natürlich sauer, wenn einem das so läuft wie bei mir. Aber das ist dann irgendwann weg. Und ich bin auch niemand, der dann den Rest seines Lebens nach hinten gucken will.
Aber man gleichwohl die Frage, wenn ich versuche, mich in Sie reinzuversetzen, die Frage, hat sich der politische Einsatz und der persönliche Einsatz gelohnt?
Ja, das glaube ich schon. Wir haben doch eine Menge Menschen helfen können. Als es losging, gab es bei uns in Niedersachsen, fast in ganz Deutschland, kein Recht auf einen Kindertagesstättenplatz. Das haben wir 1990 in Niedersachsen das erste Mal eingeführt. Es gab keine Ganztagsschulen oder nur wenige in Deutschland. Gerd Schröder hat das erste Ganztagsschulprogramm gemacht. Es gab kein Gesetz über erneuerbare Energien. Die Windenergie, die wurde verlacht. Die Jungs aus der Kernenergie haben gedacht, sie bleiben ihr Leben lang da. Das alles hat sich doch verändert. Ich finde, es gab vieles, das sich gelohnt hat.
Gelohnt für die Menschen?
Ja.
Gelohnt für Sie?
Naja, natürlich auch für mich. Ich meine, ich komme aus Verhältnissen, wenn Sie meiner Mutter gesagt hätten, der reist mal durch die ganze Welt, lernt Leute kennen. Die hat sich totgelacht, hat ihnen gesagt, ich bin froh, wenn der seine Schule schafft. Meine Großmutter hat noch zu Hause das Lied gesungen, der Franzos mit der roten Hose. Das war der Erbfeind. Mhm. Für meinen Vater waren die Polen waren Polacken, das waren Menschen zweiter Klasse.
Das Verhältnis zu ihrem Vater war ohnehin ein ganz spezielles.
Ja, ich will nur sagen, ich komme aus Verhältnissen. Bin der Erste, der in meiner Familie Abitur machen konnte.
Aber Sie sind doch ein klassischer, wunderbarer Sozialdemokrat aus kleinen Verhältnissen, wunderbarer Aufstieg.
Deswegen hat es mich wahrscheinlich auch dahin geführt, die Partei, in die ich damals eingetreten bin. Ich war ja erst bei den Falken, also einer der ganz alten Jugendorganisationen der SPD und später erst SPD-Mitglied geworden.
Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie die SPD heute sehen? Mir fällt da der schöne Film ein. Vor 30 Jahren gab es den Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, wo ein Ingenieur irgendwie rum experimentiert und dann passiert es, dass seine Kinder irgendwie verzwergen. In der Zeit, die Sie in der SPD sind, ist die SPD, die große SPD, regelrecht geschrumpft. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie sehen, diese Partei steht bei weit unter 20%?
Naja, es gibt ja zwei Gründe, warum das der Fall ist. Einen, wo ich finde, da darf man auch nicht zu sentimental sein. Die Gesellschaft der 70er und 80er Jahre und die Gesellschaft heute ist natürlich nicht zu vergleichen. Wir haben eine viel liberalere Gesellschaft. Wir haben eine ganz ausdifferenzierte Gesellschaft nach Meinungen, nach Lebensstilen, nach Perspektiven. Und warum wählen jetzt die Migranten Grün und auch CDU? Da habe ich gesagt, naja, das ist doch was Gutes.
Brauchen wir die SPD nicht mehr?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die Gesellschaft hat sich verändert. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der hat was mit der Sozialdemokratie selber zu tun. Der kann einen schon wehmütig und auch traurig machen. Das ist, wie diese Partei mit sich selbst umgeht. Und sag mal, was für offensichtliche Fehler sie macht.
Sie waren ja auch 7 Jahre dran.
Und da haben wir immerhin 9 Wahlen in Folge gewonnen und haben ungefähr 10% mehr gehabt als heute. Also von daher.
Wenn Sie jetzt jemand fragen täte, Sigmar Gabriel, und Ihrer Zeit waren wir erfolgreicher, hätten Sie nicht Lust, das nochmal zu probieren?
Nee, das glaube ich nicht. Also das heißt, das weiß ich, dass ich das nicht will.
Also haben Sie nicht sogar selbst mal gesagt, dass keine andere Partei so grausam zu ihren Vorsitzenden sein kann wie die SPD?
Grausam, ich meine, das sind so Begriffe. Nein, die Sozialdemokraten, die Konservativen haben einen ganz einfachen Unterschied. Die Konservativen wollen regieren und Sozialdemokraten wollen Recht haben. Nicht Recht bekommen ist wichtig, Recht haben. Und in diesem Streit, wer hat Recht, tun die sich manches an.
Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter hätte gelacht, wenn Sie gesagt hätten, irgendwann jette ich mal durch die Welt als Vizekanzler, als Außenminister.
Ich habe mehr Kilometer in der Bahn verbracht als im Jet.
Aber sie hätte gelacht, wenn sie gewusst hätte, was aus Ihnen wird. Was hat Sie denn an die Spitze der SPD gebracht? Was Ehrgeiz, Fleiß, was Begabung?
Ich glaube, es hat erstmal was damit zu tun, dass Sie das, was Sie machen, mit großem Engagement machen müssen. Also Sie müssen, wenn Sie so wollen, ein bisschen auch beseelt sein davon, dass es Ihnen Spaß macht, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und Dinge, die Sie nicht gut finden, zu versuchen zu verändern. Ich glaube, das ist der wesentliche Grund. Das Problem ist, dass viele von uns über die Zeit hinweg diesen, wenn Sie so wollen, universellen Anspruch verlieren und Fachpolitiker werden. Das, glaube ich, ist dann der Untergang des Politischen, weil Sie dann schnell den Ehrgeiz haben, klüger zu werden als die Fachbeamten, klüger als Wissenschaftler und nicht das tun, was Politiker machen sollen, den Blick sozusagen aufs Ganze sich zu bewahren, Orientierung zu geben, die Richtung vorzugeben.
Was hat Sie denn zu den Falken gebracht? War das Rebellion gegen den Vater oder wie sind Sie überhaupt in den Kontakt gekommen?
Quatsch, das war eine Jugendorganisation, die Zeltlager anbot.
Und Sie wollten ins Zeltlager fahren?
Nee, wir haben erstmal bei den Jusos. Die haben im Jugendzentrum bei uns Lohnpreis Profit gelesen. Das habe ich schon den Titel nicht verstanden. Mit 15 sich in eine Stube zu setzen und Marx und Engels zu lesen, fand ich jetzt irgendwie
langweilig.
Ja, stinkend. Nebenan gab es eine Truppe, die bereitete ein internationales Jugendzeltlager vor. Beides Jugendorganisationen der SPD. Oh. Die einen fand ich verkopft und die anderen hatten wir die Chance, im Alter von 15, 16 mit Mädels in die Ferien zu fahren oder dass die Eltern aufpassen. Und wir fanden die Falken einfach, wie soll ich das sagen, lebensnäher.
Herbert, du warst doch auch extrem aktiv in der Jugendarbeit in der katholischen Kirche. Was lernen denn hier die Männer am Tisch, wenn sie sich früh in Jugendorganisationen engagieren? Lernt man da Führung? Oder Mädchen verführen? Oder was lernt man da?
Da lernt man, dass man erstmal was tun muss, dass man vorn steht und dass man sich keine Angst hat davor, zu sagen, wo es lang geht.
Und man lernt, dass man zur Behebung von Problemen nicht erst einen Arbeitskreis gründen kann. Wenn im Zeltlager das Klo nicht funktioniert, muss irgendeiner hin und das instand setzen, auch wenn es stinkt.
Genau, und wenn man im Zeltlager einen Mondsüchtigen dabei hat, der auf den Baum klettert, dann muss man halt schauen, dass er nicht runterfällt.
Das heißt, es gibt, und Sie müssen sich überlegen, wie kriegen Sie junge Leute, die eigentlich in Südfrankreich oder Italien die Sonne genießen wollen, dazu, zu Ihnen in einen Arbeitskreis gegen Atomenergie zu kommen oder zum Thema Berufsverbote. All sowas war ja damals Thema. Oh. Aber es war vor allen Dingen das gemeinsame Erwachsenwerden, das gemeinsame Erlebnis. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu den Jungsozialisten, die sehr schnell, weil sie diese Orientierung auf die SPD hatten, die wollten ja immer, die hatten dafür sogar einen Begriff, Doppelstrategie. Also sozusagen linker Jugendverband und Einflussnahme der SPD. Ja. Und damit liefen die eben schon mit 16 im Aktenkoffer rum um den Terminkalender, das fanden wir schräg. Uns war die SPD relativ schnurz. Wir hatten sowieso noch kein Wahlrecht. Mhm. Der Willy Brandt, den fanden wir super. Auf der anderen Seite stand der zu meiner Zeit für den radikalen Erlass. Mhm. Also was war alles nicht so, dass wir jetzt jubelnd immer darauf gewartet haben, einen Sozialdemokraten begrüßen zu dürfen, sondern das war so eine historische Gemeinschaft, zu der wir uns zugehörig gefühlt haben. Ich bin auch, weil Sie fragen, wie ich meine politische Karriere sich entwickelt hat. Ich komme über die Kommunalpolitik. Ich habe erst zum Kreistag kandidiert und mich haben sie 1990 bei mir zum Landtag aufgestellt, weil die mir den Wahlkreis immer verloren hatten. Und dann haben die Sozis gesagt, dann kann man ein Junger kandidieren, der kann ja ein paar Mal antreten, der wird ja wieder verlieren.
Apropos verlieren. Verloren haben Sie ja auch ganz heftig gegen den Christian Wulff. Ist es etwas, was dann zeitlebens an einem nagt? Wie steht man da wieder auf? Wie schaut man da morgen nach der Niederlage in den Spiegel?
Wer hat schon gerne Niederlagen im Leben? Nur ist es wahrscheinlich von jeder Persönlichkeit und vom Charakter unterschiedlich, wie man damit umgeht. Bei mir war es einfach so, dass das dann so anderthalb Jahre gedauert hat, bis ich mich neu orientiert hatte. Und dann kam Müntefering's Angebot, in den Bundestag zu wechseln. Wahrscheinlich, wenn man 20 Jahre vorher so eine Niederlage gehabt hätte, wären sie erstmal weg. Mhm. von meiner Generation gab es so wenige. Da waren sie ein bisschen auch in der Pfütze ist die Fliege Admiral. Ne? Also und deswegen war Müntes Angebot, komm doch in den Bundestag. Und seine Entscheidung war es ja dann letztlich, mich zum Umweltminister zu machen, direkt in der ersten Wahl. Und das hat wahrscheinlich dann viel dazu beigetragen, dass ich in der Politik geblieben bin. Ich habe natürlich damals darüber nachgedacht, ob ich aufhöre. Aber mir war auch ziemlich früh bewusst, dass ich das Amt des Ministerpräsidenten absolut falsch eingeschätzt hatte. Ich habe ja gedacht...
Inwiefern?
Naja, ich dachte so, ich war ja Fraktionsvorsitzender bei Schröder und dachte so, das war ungefähr das Gleiche. Und merkte relativ schnell, es ist ein echter Berufswechsel. Und es kam zusammen mit dem beginnenden, nach, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren, beginnenden Abstieg der SPD. Und dann wäre es besser gewesen, man hätte einen an der Spitze gehabt, der nicht so unerfahren im Umgang mit Krisen ist, wenn sie das noch nie gemacht haben und wenn sie auch noch nie eine Niederlage gehabt haben, dann beginnen sie nach jedem Strohhalm zu greifen. Und manchmal stellt sich's raus, kein Strohhalm, sondern Bleigewicht. Und Schröder und ich haben uns später darauf verständigt, dass ich dem Grunde nach wegen ihm und der Höhe nach wegen mir selber verloren habe. Das fand ich war eine schöne Formulierung.
Sie sagten gerade, das hat schon anderthalb Jahre gedauert, überlegt, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Was konkret hat Ihnen in diesen anderthalb Jahren Halt gegeben?
Wenn Sie eine Kindheit hatten, bei der allzu viel sichtbare Verunsicherung für Sie keine guten Folgen hat, dann lernen Sie, dass Sie sich zusammennehmen müssen.
Weil Verunsicherung zeigen zu was führt?
Noch zu allem, was man sich so vorstellen kann, wenn man einen Vater hat wie mein.
Aber ein Politiker, mit dem man das Wort verunsichert sein verbindet, sind Sie eigentlich nicht.
Das sage ich ja. Ich glaube, ich habe relativ früh als Kind lernen müssen, Verunsicherungen nicht zu zeigen. Sie auch mir selber gegenüber nicht zuzugeben. Das ist, glaube ich, auch eine Folge davon.
Du hast Sigmar Gabriel über 30 Jahre als politischer Journalist begleitet. Welche Momente oder Erfahrungen sind dir denn besonders im Gedächtnis geblieben, Herr Ribert?
Sie waren auf Redaktionsbesuch bei der Süddeutschen Zeitung. Wir hatten schon einiges geredet und Sie sagten, jetzt ist was Besonderes, ich muss mich jetzt ein bisschen ausklinken. Und Sie saßen da und haben telefoniert, weil gerade die Freilassung von Yücel, dem Journalisten, lief. Und zum einen habe ich mitgekriegt, wie tough sie das Ganze organisiert haben. Und zum anderen, wie sie dabei waren, wie sie das Ganze gepackt hat. Das war eindrucksvoll und ja auch erfolgreich. Als Außenminister lagen Sie eigentlich schon in den letzten Zügen, wenn ich mich recht erinnere.
Mir war bei dem Fall Yücel klar, das ist meine letzte Aktion.
Sie haben in der Art und Weise, wie Sie mit den Türken umgingen, mit autokratischen Regimen, glaube ich, es ganz geschickt gemacht. Und dann kommen die neuen Frauen in der Partei und sagen, aber den Macho mögen wir nicht mehr.
Erstens waren es keine neuen, sondern die alten Frauen. Und zweitens war es eine Frau und ein Mann. Und sagen wir mal, sowas darf man in der Politik. Das ist jetzt erstmal nichts, was verboten ist. Ob die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, klug ist oder nicht, das ist dann eine andere Frage. Also der Wechsel jetzt raus aus dem Auswärtigen Amt und raus aus der Politik, der ist mir leichter gefallen, oder das Verarbeiten dieser Intrige von Nahles und Scholz ist mir wesentlich leichter gefallen als die Niederlage 2003.
Ich hatte den Eindruck, auch die anderen Frauen in der Partei waren nicht gerade ihre großen Freundinnen.
Malu Dreyer,
Manuela Schwesig. Nö. Und dann habe ich mich gefragt, mein Gott, der Sigmar Gabriel versteht sich eigentlich mit der Kanzlerin besser als mit den Frauen in seiner Partei. Warum eigentlich?
Weil wir keine Konkurrenten sind, Frau Merkel und ich. Das ist ganz einfach. Und weil ich auch finde, dass sie, also erstmal finde ich, dass Angela Merkel wirklich eine bemerkenswerte Persönlichkeit ist.
Was mögen Sie an ihr?
Dass sie ihr Amt nicht wie eine Monstranz an sich vor sich herträgt, dass sie jemand ist, der sehr genau abwägt, bevor sie entscheidet, dass man sich auf ihre Entscheidungen verlassen kann, Das alles könnte ich zu denen, die Sie gerade aufgezählt haben, diese Attribute fielen mir da nicht ein.
Für gute Zusammenarbeit in der Politik, was ist denn da entscheidend? Ist
sich vertrauen können, dass sie sich aufeinander verlassen können. Und das muss ich zugeben, konnte ich immer bei der Kanzlerin. Das ist natürlich bei ihr auch ein Machtprinzip. Sie weiß, in dieser Zeit muss ich möglichst wenig Ärger in der Koalition haben. Also es ist besser, wir kriegen ein gutes Verhältnis hin. Aber es ist, glaube ich, auch menschlich bei ihr was anderes. Und in der SPD konnte ich mich genau auf eine Frau verlassen im Vorstand. Und die hieß Hannelore Kraft.
Oh. Ist Sympathie in der Politik für gute Arbeit und gute Ergebnisse wichtiger als das gleiche Parteibuch?
Ich glaube, dass jedenfalls die Sympathie relativ wenig von der Frage abhängt, welches Parteibuch Sie haben.
Sie sind ja jetzt Berater, zwar für Unternehmen, aber Berater werden ja häufig gerufen, wenn eine Krise da ist. Jetzt nochmal auf die SPD bezogen. Wenn Sie jetzt als externer Berater die SPD für den nächsten Wahlkampf beraten müssten, was würden Sie raten, außer Ärmel hochkrempeln?
Ich würde ihr raten, den Versuch zu unternehmen, für das Land eine Idee für in 10 Jahren zu entwerfen. Wie ist dieses Land in 10 Jahren?
Also eine Strategie.
Noch wirtschaftlich erfolgreich und sozial sicher. Was muss man dafür tun?
Aber ist damit die Partei jetzt zu retten?
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie der nächsten Bundesregierung angehört, ist überschaubar groß. Das ist aber noch nichts Schlimmes. Das ist noch nichts Schlimmes. Die Tatsache, dass es auch sein kann, dass man in der Opposition landet, ist ja kein Weltuntergang, weder für die Demokratie noch für die Sozialdemokratie.
Weil Sie von Schwarz-Grün ausgehen?
Dafür gibt es viel Anlass, das zu vermuten. Und wenn man ehrlich ist, die Grünen sind ja auch mal dran in dieser Koalition. Das liegt doch in der Luft.
Da fällt man natürlich ein, dass Sie ein großer Bundespräsidentenmacher waren. Gauck.
Ich wollte, dass auf meinem Grabstein steht, wo ich hinten stehe, auf dem Grabstein. Aber der hat 2 Bundespräsidenten gemacht.
Jetzt sind wir ja schon bei der nächsten. Wenn Sie das jetzt so malen, dann käme die nächste Bundespräsidentin. Wir hatten da noch nie eine. Die nächste im Amt von den Grünen. Würden Sie das präferieren? Als jemand, der da Erfahrung hat?
Ich würde natürlich präferieren, dass der jetzige Amtsinhaber eine zweite Periode macht. Aber ob das realistisch ist, das entscheiden andere. Vor allen Dingen entscheidet es erstmal er, ob er dafür antreten will.
Er macht nicht den Eindruck, als er oberamtsmüde wäre.
Nein, aber der wird sich die Lage anschauen und dann wird er nach der Frage entscheiden, ob er eine Chance hat, wiedergewählt zu werden.
Die Installation von Steinmeier, die ja damals raffiniert war.
Die hat aber was vorausgesetzt. Angela Merkel hat aus meiner Sicht nicht viele politische Fehler, aber einen Fehler hat sie. Bei Personalentscheidungen wartet sie zu lange und dann liegt sie oft daneben.
War das der größte Coup Ihrer politischen Laufbahn?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber hat jedenfalls Spaß gemacht.
Herr Gabriel, Sie waren ja Umweltminister, Wirtschaftsminister, Außenminister. In welcher dieser Rollen haben Sie Ihrer Ansicht nach die beste Figur gemacht und was hat Sie am meisten erfüllt?
Die beste Figur habe ich bestimmt als Außenminister gemacht, weil ich da schon 20 Kilo weniger gewogen habe.
Ich wusste, dass sowas kommt.
Da bin ich ziemlich sicher.
Herr Gabriel, Ihnen wird nachgesagt, Sie seien so schlagfertig. Wie schlagfertig Sie sind, das würden wir gerne testen. Ich bitte Sie, die folgenden Aussagen in maximal einem Satz spontan zu vervollständigen. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an
schwierige Zeiten.
3 Dinge, die einen guten Lehrer ausmachen.
Kinder mögen, Menschen stärken, Sachen klären.
Meine größten Stärken sind
verzeihen können.
3 Dinge, die mich auf die Palme bringen.
SPD.
Was mich wieder runterholt.
Meine Kinder.
Dankbar bin ich für
meine Mutter.
Mein politisches Vorbild.
Willy Bleicher. Den kennt aber heute keiner mehr.
Wer ist das?
Das ist ein Häftling in Buchenwald gewesen, der später eine große Rolle in der IG Metall gespielt hat und über den es einen Film gibt mit dem schönen Titel Du sollst dich nie vor einem lebenden Menschen bücken.
Bei Gerhard Schröder denke ich an
die besten politischen Zeiten meines Lebens, nämlich mit ihm im Niedersächsischen Landtag.
In Bestform bin ich, wenn?
Mich was aufregt.
Rassismus ist eine große Debatte momentan. Der Innenminister sagt, es gibt keinen Rassismus in der Polizei, das sind Einzelfälle. Viele andere wollen eine große Rassismusanalyse haben. Gerade ist in Nordrhein-Westfalen aufgeflogen, dass es neonazistische Zirkel gibt. Geht die Politik richtig mit der Polizei um?
Ich glaube, nein. Erstens, natürlich gibt es vermutlich in allen Teilen Gesellschaft Rassismus und deshalb auch bei der Polizei. Es wäre ja erstaunlich, wenn die Polizei, die Bundeswehr, Lehrer, Journalisten frei von einer Entwicklung wären, die wir in der Gesellschaft inzwischen eben zu einem bestimmten Tag zum sozusagen von der Latenz an die Oberfläche gekommen ist. Das wäre komisch, wenn es das da nicht wäre. Wir sind ja nicht per se resistent dagegen. Zweitens, statt einer Rassismusstudie zu machen, würde ich raten, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie viel davon ist eigentlich tatsächlich manifestes Neonazitum, und die dürfen natürlich nicht in der Polizei bleiben, und wie viel davon ist Abreagieren von Alltagsfrust, bei der ja Polizisten jedenfalls in ganz wichtigen Bereichen, in denen sie tätig sind, irgendwie mit allem Schiefgegangenen dieser Gesellschaft konfrontiert sind. Und ich würde denen mal zuhören. Ich habe das mal gemacht. Ich bin hier 1,5 oder 2 Stunden auf eine Wache in Berlin gegangen, habe mir von Polizisten mit dem Versprechen, dass hinterher kein Journalist darüber schreibt, angehört, was sie so am Wörlitzer Park, am Cottbusser Tor und so erleben. Und danach habe ich die zuständige Leiterin dieses Abschnitts gefragt, wie sie eigentlich verhindert, dass die alle AfD wählen. Weil ich will nicht sagen, dass ich das verstehen würde, aber ich kann nachvollziehen, warum dieser Teil von Polizisten sich von der Gesellschaft vergessen fühlt, die Justiz, also all das, was sie in ihrer Ausbildung lernen, wie der Rechtsstaat sein soll, erleben sie im Arbeitsleben, dass er genau das nicht ist.
Ja, aber das verstehe ich auch nicht. Am Görlitzer Park ist ja wirklich so, wenn man da aussteigt, die Dealer stehen Schlange. Und ich frage mich da auch, also warum ist hier keine Polizei? Warum wird hier kein Recht durchgesetzt?
Und deswegen finde ich, dem mal nachgehen, heißt nicht verständnisvoll sagen, gut, dann ist man eben Rassist, sondern die richtigen Instrumente zu finden, um dem Boden zu entziehen. Was muss ich an Fortbildung machen? Welche Ventile muss ich schaffen?
Gucken wir mal zu jemandem, der in der Welthierarchie sehr weit oben steht. Donald Trump. Die Frage an den ehemaligen Außenminister: Erleben wir gerade das Ende des amerikanischen Zeitalters?
Ne, das hat schon vorher stattgefunden, so wie das Ende des europäischen Zeitalters nach 600 Jahren stattgefunden hat. Donald Trump ist eher ein Ergebnis der inneramerikanischen Entwicklung, als dass er die Ursache ist.
Ist es denn wirklich vorbei mit der amerikanischen Vormachtstellung, dass die Autorität, die politische Autorität geschwunden ist?
Also militärisch sind die Amerikaner auch den Chinesen noch weit voraus und trotzdem dominieren sie die Welt nicht. Weil natürlich bei weitem nicht alle Konflikte in der Welt sich militärisch abspielen, und in dem Wettbewerb zwischen Amerika und China geht es um technologische Überlegenheit, ökonomische und dann in der Folge sicher auch irgendwann um militärische.
Sie sind ja Vorsitzender der Atlantikbrücke, einem über 70 Jahre alten Verein, der versucht, die Brücke zwischen den USA und Deutschland zu schlagen. Die Brücke ist brüchig geworden. Was können Sie denn in dieser Rolle tun, um die Brücke wieder zu stabilisieren?
Den Versuch unternehmen, mal zu definieren, was macht eigentlich eine neue atlantische Partnerschaft aus? Denn die alte wird vorbei sein oder ist vorbei, unwiderruflich, egal wer da Präsident wird. Amerika wird pazifischer und weniger europäisch. Und das hat Folgen. Man muss eigentlich die Frage beantworten, was verbindet uns im 21. Jahrhundert? Und ich glaube, was uns verbindet, sind in der Tat, trotz aller Schwierigkeiten in den USA, die Vorstellung, dass die Rechte des Einzelnen über denen des Staates sind.
Ist das nicht die Vorstellung von Donald Trump?
Nö, aber der amerikanischen Verfassung. Und die Tatsache, dass ein Präsident da ist, selbst wenn er nochmal gewählt wird, heißt nicht, dass die amerikanische Verfassung nichts mehr mit der europäischen Aufklärung zu tun hat. Ich bin auch ein bisschen zurückhaltend, ausgerechnet als Deutscher, amerikanische Wahlsysteme zu kritisieren. Die sind jedenfalls länger eine Demokratie und als wir und auch durch weniger Blut gewartet, bis sie eine Demokratie hatten. Also mal abwarten. Jedenfalls in der Welt des 21. Jahrhunderts vermute ich, dass irgendwann auch die Amerikaner feststellen werden, dass Bowling Alone ein auch für sie gefährliches Spiel ist.
Zum Abschluss nochmal zurück von der Weltpolitik zu Ihnen ganz persönlich. Sie hatten vorhin gesagt, dass als Sie Parteivorsitzender der SPD geworden sind, hat Sie das selbst erstaunt. Ihre Mutter hat es auch überrascht. Und ich habe gelesen, dass das erstmal diese Wahl ein großes Glücksgefühl für Sie war. Wie lange hat dieses Glücksgefühl angehalten und was brauchen Sie heute in der Post-SPD-Zeit für Ihr Glück im Alltag?
Das weiß ich nicht, wie lange das Glück ist. Wahrscheinlich bis zum nächsten Parteitag, keine Ahnung. Das Problem begann in der Sekunde, wo wir in die Regierung gingen. Das ist das alte Leiden der SPD. Es ist gar nicht so schwer, SPD-Vorsitzender zu sein, es zu bleiben, wenn sie gleichzeitig in der Regierung sind, ist das Problem. Weil die Sozialdemokratie es liebt, linke Programme zu beschließen. Danach macht man, was vernünftig ist, sozialliberale Politik und dann leidet die SPD an der Differenz.
Was brauchen Sie denn heute für Ihr Glück im Alltag?
Nichts davon. Meine Kinder reichen mir eigentlich. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass die Politik insgesamt, aber speziell das, was die SPD tut oder lässt, für mich mal so fern ist. Das hätte, wenn Sie mir das vor ein, zwei Jahren gesagt hätten, hätte ich gesagt, nee, das hat jetzt 40 Jahre mein Leben so sehr ausgemacht. Und doch ist es so.
Jetzt muss ich doch noch was fragen. Ist es in Aufsichtsräten eigentlich schöner als in der SPD?
Entspannter.
Und besser honoriert.
Ja, das auch. Das auch.
Woran glaubst du? Der Podcast mit Humberg und Prantl.